Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 100. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Für unser heutiges Jubiläumsinterview hätte ich mir keine besseren Gesprächspartner vorstellen können als die Eltern des Parabolspiegelkochers heutiger Bauart, Immer und Dieter Seifert, die ich, wie schon unsere letzten beiden Gesprächspartner Wolfgang Schäffler und Hans Michelbauer, auf der Solarkochertagung in Altötting getroffen habe. Dr. Dieter Seifert hat in den letzten rund 30 Jahren über viele Zwischenstufen den SK14 entwickelt und seine Frau Immer hat den jeweiligen Kocher immer gleich ausprobiert und aus der Praxis heraus viele Vorschläge und Wünsche für die Weiterentwicklung geäußert. So hat sie maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser Solarkocher zu einem so alltagstauglichen Gebrauchsgegenstand geworden ist. Wenn wir den beiden in den nächsten 41 Minuten zuhören, was sie über den Parabolspiegelkocher zu erzählen haben, so wird zum einen sehr schnell deutlich, welch wunderbaren Glücksfall dieses Ehepaar für die Solarkocherwelt bedeutet und zugleich, wie einfach und selbstverständlich man mit Sonnenlicht kochen kann.
Ich bin Immer Seifert. Ich bin die Ehefrau von Dr. Seifert, Dieter Seifert. Und ich betreue den Solarkocher seit 30 Jahren, den mein Mann entwickelt hat und ausgebaut hat. Und ich bin diejenige, die ausprobiert hat, was man mit dem Solarkocher alles machen kann.
Okay. Ja, mein Name ist Dieter Seifert und bin jetzt ebenfalls fast 30 Jahre am Solarkocher entwickeln und freue mich und bin begeistert davon, dass immer mit solcher großen Hingabe und Beständigkeit und Begeisterung diese Solarkocher, die ich entwickelt habe, das war auf SK1, 2, 3 bis SK12 und jetzt 14, diese Solarkocher so begeistert ausprobiert hat und mit ganz vielen Ideen zum Gelingen beigetragen hat. Vor allem aber durch ihre beständige Begeisterung hat sie auch erreicht, dass wir es nicht aufgegeben haben, weil das waren viele Gründe da, das aufzugeben.
Ja.
Begonnen haben wir damit, das ist vor fast 30 Jahren, da hatte ich eine Erfindung gemacht für eine Nachführungseinrichtung, eine Einrichtung, mit der man Solargeräte auf die Sonne ausrichten kann. Das ist die Viax-Nachführung und ich bekam da die Patente von Australien bis nach Schweden.
Was für Geräte wurden dann nachgeführt?
Das ist vor allem für die Photovoltaik war ja. Das gedacht.
Ja.
Aber es gezeigt habe ich zunächst mal an einem Solarkocher, zunächst einen Boxkocher, einen nachgeführten Boxkocher mit einem Trichterspiegel und da fiel mir auf, dass eigentlich ein Parabolspiegel sehr viel leichter zu machen ist als gerade Flächen, also gebogene Flächen lassen sich leichter herstellen.
Ach.
Das ist eigenartig, dass die
ja, gar nicht das überrascht mich jetzt auch.
Ja, aber das ist tatsächlich so. Die Idee, das mit Trapezblechen zu machen, das ist ein wesentlicher Punkt, der Kocher und dann später, das war dann nicht mehr mit dieser Nachführungseinrichtung, sondern das waren also nicht mehr mit Drehgestell, sondern es waren dann diese Kocher mit dem Bandmaterial gestellt. Also man kann Bandmaterial sehr schön biegen, man kann das sehr wunderbar biegen und mit Löchern versehen und zusammenschrauben und man hat also aus einer Schachtel sozusagen kann man einen Bausatz entnehmen und daraus dann ein dreidimensionales Gebilde machen, das wunderbar funktioniert, herrlich ausschaut und eine wunderbare viele Möglichkeiten der Anwendung bietet.
Meine erste Amtshandlung bei schönem Wetter ist eigentlich, dass ich einen 10-Liter-Topf auf meinen Solarkocher stelle und den zum Kochen bringe. Das ist ungefähr eine Stunde, eine Viertelstunde, je nachdem. Und der kommt dann in den Warmhaltekorb, sodass ich den ganzen Tag über immer warmes Wasser habe.
Heißes,
kochendes Wasser habe. Es ist egal, ob ich jetzt Reis koche, da verwende ich dann das heiße Wasser vom Warmhaltekorb und stelle den Reistopf dann in den Warmhaltekorb und ist eigentlich entkoppelt vom Solarkocher. Mhm. Und in der Zeit kann ich im Solarkocher mein Gemüse oder Fleisch oder was ich eben zum Mittagessen brauche, kann ich da kochen. Ich kann Marmelade einkochen, ich kann Saft entsaften, ich kann frittieren, ich kann, was vor allem gut ist, backen. Mhm. Ich habe Kuchen gebacken, ich backe Brot und ich habe 2011 habe ich zum Beispiel an 157 Tagen im Solarkocher nur alles gemacht. Also da habe ich meinen Küchenherd nicht benutzt. Und das ist, wenn man das bedenkt, dass man in Deutschland in der Mittagszeit, wenn viele, die ja gerade bei uns in Neuötting viele einen Garten haben, den benutzen würden, könnten wir bestimmt ein Atomkraftwerk abschalten.
Ja. Mhm.
Und es spart auch, ich habe ausgerechnet, nachdem die Stromrechnung bei uns jetzt hochgeht, habe ich praktisch den Preis, der jetzt verlangt wird für die Stromrechnung, den habe ich schon hereingewirtschaftet. Mhm. Also es ist eigentlich ideal mit dem Solarkocher. Was noch dazu kommt, wenn ich im Solarkocher koche, wird man umweltbewusster. Man denkt sich aus, was kann ich jetzt mit dieser wirklich tollen Energie, die ich geschenkt bekomme, alles noch machen an dem Tag. Und ich habe an manchen Tagen habe ich 3 Kuchen und ein Brot gebacken. Und mhm. Das ist enorm, ist das, was man eigentlich in diesem Parabolspiegel machen kann.
Ja.
Es trifft nicht auf alle Solarkocher zu.
Ja.
Aber beim Parabolspiegel, der ist wirklich effizient. Den kann ich von der Früh um 8 Uhr, also eine Stunde nach Sonnenaufgang bis zu eine Stunde vor Sonnenuntergang kann ich den Solarkocher immer verwenden. Ich muss den Spiegel danach ausrichten und das Gestell nachstellen und es ist ideal. Also man kann wirklich von früh bis Nacht kochen, wenn die Sonne scheint.
Ja. Haben Sie die Rezepte, die man so auf dem normalen Herd verwendet, irgendwie abwandeln müssen?
Muss ich gar nicht abwandeln. Das Einzige ist beim Backen, da muss ich den Kocher, also wenn man den Topf, der soll so groß sein, dass eine 26er Springform in den 28er Topf reingeht.
Ja.
Und dann einen Deckel, da darf ich kein Glasdeckel verwenden. Bei flüssigen Sachen verwende ich gerne einen Glasdeckel, weil da die Sonne auch mit reinscheint.
Ja.
Während beim Backen, da ist gefährlich, das fokussiert und dann wird man die Oberfläche vom Kuchen oder vom Brot schwarz.
Ja.
Aber wenn da ein schwarzer Deckel drauf ist und immer schwarze Töpfe verwenden und vor allem was ganz gut sind, sind die Eisentöpfe oder Eisenpfannen.
Ja.
Die sind ideal zum Backen und zum Kochen überhaupt.
Ja.
Aha. Und wenn ich da ein
oder Topf, Aluguss.
Ja, Aluguss, ja.
Ja.
Die sind, oder die alten Eisenpfannen von Großeltern. Ja. Die sind wirklich ideal für den Solarkocher. Mhm. Weil da wird die Wärme auch noch gespeichert, wenn es bei uns die
Sonne
die
so schwer
mal
sind.
Nicht, ja, und wenn die Sonne mal nicht so scheint, wenn mal Wolken dazwischen kommen, dann lasse ich den einfach stehen und wenn die Sonne wieder rauskommt, bäckt es weiter.
Mhm.
Das ist ideal.
Mhm.
Aber sonst, ich brauche keine Rezepte abwandeln. Also das ist alles, vor allem was mit Wasser oder mit Flüssigkeit ist, ist ideal.
Mhm. Und das Backen, also das hat ja immer entdeckt und entwickelt, nämlich dass man da einen schwarzen Topf nimmt, einen Ständer unten rein, dann die Backform oben drauf, ein Deckel, der ganz abschließt, kein Glasdeckel, sondern richtig ein schwarzer Deckel.
Mhm.
Da wird dann der Kuchen allseitig geheizt.
Ja.
Wobei die eine Seite, die direkt dem Parabolspiegel entgegensteht, die wird heißer. Deshalb wird also nach 20 Minuten dreht immer um ein Viertel Umdrehung, sodass nach einer Stunde der Kuchen ganz fertig ist und allseitig gestrahlt wurde.
Ja.
Der Biskuit braucht zum Beispiel eine halbe Stunde und der normale Sand oder Gesundheitskuchen braucht ungefähr eine Stunde und Brot auch. Also das hängt halt davon ab, wie die Sonne scheint, aber es ist ideal.
Und was wichtig ist zu wissen, man muss nicht ständig neben dem Kocher stehen. Wenn man da backt eine Stunde, dann ist man vielleicht weniger als eine Minute wirklich neben dem Solarkocher.
Ja.
Man hat also im Gegensatz zum Betrieb, wenn man in der Küche normalerweise, da muss man viel aufmerksamer sein.
Ja.
Der Solarkocher ist ja, wenn der nicht mehr betreut wird, wenn man das vergisst, dann stellt er sich ja selber ab, weil die Sonne wandert aus dem Fokus und dann,
genau.
Das ist also ein ganz geruhsames, es ist ein Kochen, das so entspannt ist. Also man ist naturverbunden und muss also nicht sich da, wer weiß wie anstrengen.
Das ist es brennt auch nichts an, ne?
Ja,
doch. Kann schon. Also Zwiebeln und so, man muss schon aufpassen. Also wenn die Sonne richtig, wenn ich den Kocher richtig eingestellt habe und wenn ich jetzt zum Beispiel Zwiebeln anbrate, die können schon schwarz werden.
Also da müssen Sie dabei bleiben. Dann.
Nein, ich muss nicht dabei bleiben. Ich gebe das Öl rein und dann die Zwiebeln rein und dann lasse ich es halt ein bisschen andünsten und drehe es ein, zwei Mal um oder so und dann kommt da jetzt andere Gemüse oder sonst irgendwas ja. rein. Und wenn man da einen Deckel drauf und ein bisschen Flüssigkeit reingibt, dann ist das im Nu.
Mhm. In welchen Abständen drehen Sie den Spiegel?
Also ungefähr alle 20 Minuten. Ja. Also bei Kartoffeln, die stelle ich hin und da schaue ich, dass der Kocher so eingestellt ist, dass, der, wie sagt man denn, der Haupt... Zur Mittagszeit halt, wenn ich...
So, dass man es vorstellt ein bisschen.
Ein bisschen vorstellt, ja. Und dann gehe ich in der Zwischenzeit oft zum Einkaufen und bis ich wieder heimkomme, sind die Kartoffeln fertig.
Und also dann steht der Topf dann schon wieder im Schatten, wenn sie wiederkommen?
Nein.
Ja, nicht oder, direkt, oder der Fokus ist so,
schon ein bisschen raus, also, ja. Aber es brennt nichts an. Gerade was mit Wasser ist.
Ja, so, klar.
Ja. Also bei Marmelade sollte man schon dabei sein, aber ich mache oft daneben bei im Garten irgendwie arbeiten oder...
Ja.
Man dreht ein, zwei, dreimal um, lässt es wieder aufkochen und dann, ja, das ist ungefähr, also ich habe ja den großen Topf und da habe ich meistens so 6 Kilo Marmelade, also gut drin.
Und die sind am Ende, also die Marmelade, die kann man in der Früh pflücken.
Ja.
Und also ist am Abend ist das alles eingekocht.
Ja,
man kann also einen guten Tag sich aussuchen, sodass es also nicht die Frage ist, ja, und was mache ich, wenn ich keine Sonne habe.
Ja.
Das ist natürlich richtig, dass die Sonne in der Nacht nicht scheint und oftmals auch durch Wolken abgedeckt ist. Das schon. Aber gerade das Backen, wenn man das also in der Zeit macht, wenn die Sonne scheint, dann hat man auch an einem anderen Tag noch Brot.
Mhm.
Also für in Ländern, wo so 300 Tage Sonne scheint, diese fehlenden 65 Tage, die sind eigentlich dann kein Problem. Also
das,
man muss eigentlich sehen, dass es fast alles abdecken kann in sehr Ländern, wo man wirklich Brennholzkrise hat.
Ja.
Da ist es sowieso sehr stark. Aber auch sonst ist es eine große, wirklich große Ersparnis. Ich habe heute ja im Vortrag darüber gesprochen, dass man auf ein Zehntel etwa oder ein Siebtel runterkommt vom Brennholzverbrauch.
Mhm.
Und zwar kann man sagen, durch die Warmhaltetechnik kann man schon fast die Hälfte des Brennholzes einsparen. Dann durch den Solarkocher selber auch nochmal die Hälfte. Und dann, wenn man einen mit ganz wenig Aufwand kann man von einem 3-Steine-Wirkungsgrad von 7 oder 10 oder 12% kann man ganz leicht auf 30% oder 40% kommen.
Ja.
Das braucht eigentlich im Wesentlichen eine Umhüllung des Topfes und einen Rost unten drunter. Das ist gar nicht schwer und muss auch nicht teuer sein. Das heißt, auf ein Siebtel oder ein Zehntel des Brennstoffs runterzukommen, ist ohne großen Aufwand machbar. Das heißt, der Hauptaufwand ist schon der Solarkocher, aber das ist auch der schönste Teil des Bedienens. Also mit dem Solarkocher zu kochen, ist bei weitem schöner als mit einem Brennholzofen zu kochen. Ich habe sehr, sehr viele Versuche gemacht mit Brennholzöfen, kann das also wirklich sagen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat also eine Welt, in der Desertifikation durch Abholzung entsteht, in der eine wachsende Weltbevölkerung sich auf immer kleinerem nutzbaren Raum zusammendrängt, da muss man doch sich wirklich sagen, wir brauchen dringend nachhaltige Technologie und wir müssen uns darauf konzentrieren. Wir sollten auch im Schulsystem das unterbringen. Das habe ich ja ganz, liegt mir sehr stark am Herzen und immer auch.
Ja.
Das ist eine wunderbare Chance, wenn die Jugendlichen oder die Schüler also lernen bereits, dass es also Lösungen gibt, dass wir also nicht ausgeliefert sind einer Entwicklung, die wir nicht mehr beeinflussen können, sondern wir haben Auswege aus der Brennholzkrise, Auswege aus einer Umweltkrise. Wir können, wenn wir es nur richtig anpacken, wenn wir es ernst nehmen, können wir Wege finden und das müssen wir aber mit Kraft tun, mit Begeisterung machen. Und ich glaube, was so meine Erfahrungen sind aus all den Jahren, dass gerade die Jugendlichen begeisterbar sind dafür.
Ja.
Wir haben mit unserem Enkelkind, dem Ältesten, haben wir einen Baukurs gemacht. Das war ein Tag, der war ausgefüllt mit Bauen eines Solarkochers, und zwar nicht mit dem Enkelkind allein, sondern mit seiner ganzen Schulklasse. Und da haben wir dann hat immer gezeigt, wie man Solar kocht. Wir haben gesprochen über Probleme in der Welt, von Brennholzkrise über die Not von Kindern, die in Gegenden wie in Afghanistan in der Gefahr sind, dass sie auf Landminen treten beim Brennholz sammeln, weil das macht man nicht auf der Straße, sondern das macht man in unbekannter Gegend. Und das war so begeisternd für uns auch, für die Kinder offenbar auch, sodass die Lehrerin sagte, das war der interessanteste Tag, Schultag des ganzen Schuljahres.
Wie alt waren die?
Die waren
12.
Na, da war der Jakob, das war in der vierten Klasse, 10.
Zehn. Na gut.
Und da sind Sie beide in die Schule gegangen?
Nein, das waren die Garten
von unserer Tochter.
Ah ja, okay.
Mhm. Da war die ganze Klasse
da. Da kam die ganze Klasse und hat das, also, und da mit dieser, bei dem Projekt, bei der Projektwoche in Marktl, da im Antoniushaus, war begeisternd. Ich habe damals den Vortrag gehalten und in der Turnhalle mit den, für die ganzen Schüler, und man hat mir gesagt, die werden sehr unruhig werden, ich soll das kurz halten. Das Gegenteil war der Fall. Die waren so begeistert, und zuzuhören und dann so Fragen zu stellen, dass ich abbrechen musste, dass ich sagen musste, wir haben jetzt morgen und wir haben noch weitere Tage, wo wir miteinander das besprechen können. Also zusammenfassend kann man sagen, ich glaube, dass die Kinder, die Jugendlichen und die Schüler viel begeisterungsfähiger sind, als wir denken. Dass also das solare Kochen eine wunderbare Erweiterung dieses Lehrangebotes darstellt, und das Bauen, die Herstellung und die Nutzung und das Erlernen ist eine dringende Aufgabe für das Schulsystem weltweit. Mhm. Weil das haben wir in Indien erlebt, wir waren 5 Wochen in Indien. Ich habe das auch gesehen, egal in welchen Ländern, wir waren in Europa, in ganz vielen Ländern, vor allem in Spanien, es war immer begeisternd.
Was mich sehr beeindruckt hat, das waren Bauersfrauen von Indien, die kamen zu diesem Workshop, und denen habe ich beigebracht, wie man mit dem Solarkocher umgeht und kocht. Und da war eine Sprecherin, die hat gesagt, sie hat jetzt von mir gelernt, erstens einmal die Kraft der Sonne, zweitens, man muss beim Solarkocher irgendwie den Kopf einschalten. Und sie hat gesagt, die Zeiteinteilung, wann man was macht, das muss man natürlich schon ein bisschen im Voraus sehen, kann ich das jetzt machen oder soll ich später machen? Wann ist die Sonne stärker, wann ist sie weniger stark und so weiter. Und was war noch das Dritte?
Also die Organisation ihrer eigenen Zeit, also die Wertschätzung ihrer eigenen Zeit und die Organisation dieser Arbeiten, dass man zum Beispiel die Nachspeise als erstes macht.
Was man alles im Solarkocher machen kann. Ja. Weil da waren sie schon überrascht, dass man braten und frittieren, was die Inder ja, und vor allem, die sind ja Vegetarier, und für die eignet sich der Solarkocher besonders, weil sie zuerst ihren Reis machen und dann ihr Gemüse. Mhm. Und dann machen sie nur Süßspeisen oder sowas, und das kann man im Solarkocher in der Zwischenzeit, wo die essen, kann man dann ein Biskuit backen oder sowas, wie ich es gemacht habe. Und da waren die so begeistert, dass sie sagten, das ist ideal, was man eigentlich
daraus machen kann. Das waren die Dorfältesten von mehreren Dörfern und sehr gescheite Frauen. Und die wollten die immer gar nicht weglassen. Die haben gesagt, wir können so viel von ihr lernen. Das war sehr, sehr schön. Das ist auch das, was wir so bei unserer Arbeit weltweit gemerkt haben, dass die Dankbarkeit schon beachtlich ist. Egal, wo man war, es sind diese dankbaren Leute. Und dass man eigentlich dann traurig ist, wenn man sieht, welche Chancen wir hätten, und dass es so langsam ist, dass es so mühsam ist, dass es gar nicht weitergeht. Deshalb unsere Hoffnung, dass es möglichst bald gemerkt wird, dass wir über das Schulsystem, das weltweite Schulsystem, eine ideale Chance haben. Weil die Solarkocher waren in den vergangenen Jahren, muss man schon sagen, hatten ziemliche Defizite. Jetzt durch die Möglichkeit, das aus Aluminium zu machen, das können die Schüler wunderbar machen. Man kann auch Bausätze machen und dann vielleicht, dass sie noch einiges biegen oder dass sie dann einige Handgriffe lernen, aber im Wesentlichen, dass es schon weitgehend vorgefertigt ist. Das ist ein so schönes Ergebnis. Dieser Solarkocher hält dann, der rostet ja dann nicht mehr, der hält dann vielleicht 50 Jahre oder länger, und das Hochglanzblech, das ist auch besser geworden, das ist jetzt geschützt, das ist also Solarmaterial, speziell für Außenanwendungen, hat also eine Keramikschicht obendrauf, eine transparente. Das hält alles so lang jetzt, das ist eine wahre Freude, wenn man bei uns der Solarkoch im Garten verschandelt absolut nicht, sondern es ist ein Schmuckstück. Und das wünschten wir, dass die Frauen, gerade diejenigen, die da unter der Last des Brennholzsammelns leiden, die müssen ja, wenn man sich das vorstellt, die können auf ein Zehntel runter oder auf ein Siebtel, wenn sie das Bild sich erinnern von der Maria aus Guatemala, das mit diesem riesen Bündel auf dem Rücken, wenn das auf ein Siebtel runtergeht, das ist also, das hat sie so als kleines Bündelchen in der Hand dann nur noch. Ja. Und sie macht ihre Umwelt nicht mehr kaputt.
Ja. Ich würde gerne nochmal auf Ihre Anfänge zurückkommen wollen. Als Sie den ersten Parabolspiegel gebaut haben, welche Motivation hat Sie da angetrieben? Also ging es damals auch schon darum, in den Tropen was Gutes zu tun gegen Wüstenbildung, oder kam das erst später? Ging es erstmal um was Technisches, wo Sie sagten, gebogene Flächen sind leichter zu machen als Ebene?
Ja, also am Anfang habe ich Probleme gehabt, diesen Spiegel herzubekommen, und habe da von der Firma Wacker, wo ich gearbeitet habe, einen ganz großen Klöpperboden mir, oder zwei Klöpperböden mir mit in den Hof stellen lassen, und habe da ein Aluminiumblech dazwischen geklemmt und habe mit Hydraulik versucht, da das zu formen. Und dann kam mir der Gedanke, dass es eigentlich doch eher aus diesen Trapezblechen gemacht werden kann. Da kann man, hat mehrere Vorteile. Man kann dann hochglanz gewalztes Material nehmen, das ganz hart ist und ganz langlebig ist und auch beschichtet ist. Das kann man, wenn man es formt, wenn man es dreidimensional formen möchte, etwas muss man ja weiches Aluminium nehmen, sonst reißt das. Also das war da die Erkenntnis. Ich habe auch einen Solarkocher mal aus einem Kinderschwimmbad gemacht, indem ich oben auf das Schwimmbad, auf dieses kunststoffaufblasbare Ding, eine Kunststofffolie mit reflektierender Kunststofffolie draufgeklebt habe und dann einen Unterdruck geschaffen habe. Dann biegt sich das nach innen, bildet einen Parabolspiegel. Das ist ein unheimlich gefährliches Instrument gewesen. Da konnte man, also das war dann so ein Meter Durchmesserspiegel mit einem Fokus von der Winzigwist, also ganz stark fokussiert. Und da ist sofort da hätte ich fast die Hütte unseres Nachbarn im Nu angezündet.
Ja.
Wenn man das Ding, das habe ich gemerkt, das darf keinesfalls sein. Wir brauchen wir wollen keine Löcher in irgendwas hineinbohren, reinschmelzen, sondern wir wollen einen Solar kochen. Das heißt, es darf durchaus faustgroß oder noch größer der Brennbereich sein. Oder muss es sein, damit keine Gefahr besteht.
Ja.
Also man darf nichts entzünden mit dem Können. Ja, und Sie fragten nach dem, was waren so die Anlässe. Ich habe ziemlich bald über die Brennholzkrise einiges gelesen, und das hat mich unheimlich erschüttert.
Ja.
Also ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn, wenn man bedenkt.
Wichtig ist auch das Wasserabkochen für die Kinder und für die ganze Bevölkerung.
Ja. Dass das schon eine Riesenaufgabe wäre.
Das hatten Sie von Anfang an im Kopf gehabt.
Ja, also mit Wasserabkochen. Das war für mich eigentlich
das
Thema, weil ich gesagt habe, weil die Leute, die konnten ja nichts mehr abkochen, und die trinken ja praktisch das Trinkwasser.
Ja. Das ist furchtbar.
Ja.
Also,
und die Kinderkrankheiten, die dann, oder überhaupt die Leute, die Bevölkerung, Darmprobleme und so weiter.
Wenn man sich also vorstellt, man nimmt einen ganz einfachen Filter, durch Sand kann man das, oder vielleicht auch Holzkohle, kann man also filtern, aber dann sollte man dann noch abkochen. Und dann ist das auf einmal, kann man da wirklich auch schlechtes Wasser da, wenn es nicht salzig ist. Salzwasser geht natürlich durchs Abkochen, wird das nicht gelöst, das Problem. Da muss man andere Methoden finden. Aber auch die dafür gibt es auch Lösungen. Also, ja, und dann kam, also zunächst mal war das ja diese Idee zu zeigen, mit diesem, wie wunderbar man nachführen kann. Und da habe ich so ein Drehgestell gehabt, und es waren, bis ich gemerkt habe, so oft braucht man das ja gar nicht. Wenn das der tiefgewölbte Spiegel, den braucht man bloß alle 20 Minuten nach. Nicht alle 3 Minuten, wie das in der Literatur hieß, sondern alle 20 Minuten. Und
da, also wenn ich Flüssigkeiten drin habe, sucht man so, das reicht eine halbe Stunde.
Ja.
Oder eine Stunde, wenn es gerade Kartoffeln zum Kochen sind.
Ja.
Also war das gar nicht das Thema. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, dass mit diesen A-förmigen seitlichen Streben zu machen und unten einen Rahmen, sodass also das Ganze ganz leicht herstellbar wird. Das war, also das, dass man es leicht herstellen kann vor Ort, war ein Gedanke. Es muss aber nach neuerer Erkenntnis nicht unbedingt sein, dass man das, also dass jeder das Loch selber bohrt, das man da braucht, das sind ja sehr viele Löcher, sondern ich denke auch, dass also das Arbeiten mit Bausätzen, gerade in Schulen, die ideale Lösung wäre. Mhm. Also Bausätze zusammenbauen, 1-2 Stunden Gemeinschaftsarbeit und dann nach lernen, wie kann man das Ding anwenden, das ist so die Lösung.
Ja.
Und das kann man dann auch, die Bausätze kann man natürlich billig herstellen, wenn man das richtig macht. Mhm. Das geht dann immer mehr in Richtung reine Materialkosten. Mhm. Sodass man also von den Preisen, die wir jetzt im Kopf haben oder die wir jetzt sehen, da bei Millionenprojekt, wie ich das jetzt für Spanien vorgeschlagen habe, da ist das dann sehr, sehr viel billiger und es bringt also einen riesen Nutzen. Man muss sich vorstellen, wenn das ist dann innerhalb von 1-2 Jahren rückgezahlt, also allein durch die Ersparnis von dem Gas, das man da von diesem Gas, das man also jetzt in Spanien üblicherweise verwendet. Mhm. In Spanien hätte noch den riesen Vorteil, dass man dann auch sagen kann, in Europa verwenden das auch. Das ist nämlich ein Hinderungsgrund für die Verbreitung des solaren Kochens, dass es so als arme Leute Technik gilt und das muss man vermeiden. Mhm. Die machen uns alles nach. Die wollen das Gleiche, wie wir haben. Und das ist auch verständlich. Es soll eine gute Technik sein und es soll dauerhaft sein, hohe Leistung haben, eine hohe Qualität und auch schön ausschauen. Also es soll alles so zusammenkommen.
Und menschenwürdig kochen müssen. Ja. Weil ich finde es furchtbar, wenn die Frauen unten am Boden, die sind immer runterbuckelt. Und
das ist alles so nicht schlimm. Der Fall.
Ja, erstens einmal, der Wind schmeißt ihnen praktisch oder weht den Dreck ins Essen rein. Mhm. Weil die haben ja oft nicht einmal einen Deckel auf ihrem Topf drauf.
Ja.
Und das, ich finde, das ist eine Höhe, wo man wirklich gut arbeiten kann.
Ja.
Also wir freuen uns, dass wir sozusagen als Eltern des Parabol-Solarkochs gelten. Erfinder, die lebten vor 300 Jahren.
Ja.
Das ist der Ehrenfried von Schirnhaus, ein großer Wissenschaftler ein Naturwissenschaftler und er war auch als Unternehmer tätig. Mhm. Ehrenfried von Schirnhaus und Andreas Gärtner lebten vor etwa 300 Jahren, haben beide Solarkocher gebaut, auf die so funktionierten, dass sie also auf ein Holzmodell, eine Holzform, innen eine Beschichtung aufgebracht haben, eine Holzform in der Parabolform. Mhm. Und der von Schirnhaus verwendete dazu Kupferblech, das er poliert hat, und der Andreas Gärtner hat das mit Blattgold gemacht. Mhm. Und das ist offenbar jetzt ausgestellt in dem mathematisch-physikalischen Salon im Dresdner Zwinger.
Ja.
Die ist jetzt vor kurzem wieder eröffnet worden und da sind offenbar diese Geräte zu sehen.
Mhm. Als Sie angefangen haben, Ihre Parabolkocher zu entwickeln, wussten Sie das da schon oder sind Sie da erst später drauf gekommen?
Das habe ich erst viel, viel später gemerkt. Also, dass schon die alten Griechen Parabolspiegel verwendet haben, das war mir schon bekannt.
Ja.
Auch, glaube ich, in China gab es das. Das wurden heilige Feuer entzündet. Auch die Olympischen Feuer wurden immer mit so einer Halbkugel möglicherweise.
Ja. Also,
aber es gab griechische Mathematiker, die durchaus schon die ganzen guten Eigenschaften des Paraboloids beschrieben haben.
Ja.
Das ist also gar nichts Neues.
Ja.
Neu oder was ich meine, wo ich was beigetragen habe, ist also, dass diese leichte Herstellbarkeit, dass ich für die leichte Herstellbarkeit des Parabols oder Paraboloids gesorgt habe und für die leichte Herstellbarkeit des Gestells einschließlich der Topfhalterung.
Mhm.
Weil da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben und es ist also nicht ein, sondern es sind ganz viele Bauweisen und ich habe auch einige Sachen zum Patent angemeldet, vor allem um zu vermeiden, dass gute Dinge durch irgendwelche Patente gebremst werden.
Ja.
Also ich habe keine Patentrechte in der Weise, sondern ich habe also, das ist veröffentlicht und damit ist es also auch jedem zugänglich. Der Solarkocher ist ein, und ich hoffe, dass das erkannt wird, ein friedensstiftendes Instrument. Das ist durchaus ein gutes Thema, dass wir das erkennen in einer Welt, die so dringend notwendig hat, eine Entwicklung hin zu einer Welt, die in Frieden lebt und in Frieden auch mit der Natur, mit den Ressourcen, also im Einklang mit der Natur. Wenn wir das nicht machen, dann sieht das schlimm aus.
Worin besteht denn diese friedensstiftende Eigenschaft?
Ja, das sind also, ich würde sagen, es ist zunächst einmal schon rein symbolisch, er hat eine sehr starke symbolische Wirkung, dieser Spiegel. Das ist also so eine, man nimmt sozusagen die Energie des Himmels auf und nicht über irgendwelche großen technischen Aufwendungen, sondern das ist also, man konzentriert im Wesentlichen das Sonnenlicht auf den Topf, während wenn man das über den elektrischen Strom macht oder so, muss man sich mal vorstellen, was da alles dahinter ist. Das ist also vielleicht eine Energiegewinnung, eine Gasleitung aus Sibirien, und da war schon viel davor, dann eine Umwandlung in elektrischen Strom, Leitung des Stroms, bis er dann über einen Zähler dann in der Wohnung landet, dieser Strom. Also ein Riesenaufwand und alles nicht nachhaltig. Also das ist ja, geht ja alles zu Ende und es verändert unsere Atmosphäre. Und stattdessen ein völlig sauberes Kochen ohne Emissionen und am Ende noch mit viel mehr Freude, weil das macht richtig Spaß. Mhm. Denn Friedensstiften dürfte auch sein, dass man, wenn Jugendliche sich dann austauschen, wenn die also sich da vernetzen weltweit, dass die über diese Dinge sprechen und das einer dem anderen hilft oder Ideen bringt. Und was auch friedensstiftend ist, glaube ich, ist, dass Leute wie, ich habe es heute erzählt, wie ein israelischer Ministerpräsident mit palästinensischen Kindern Baukurse machen könnte. Mhm. Überhaupt die Baukurse, das ist alles so friedensstiftend. Mhm. Also, und was ganz wichtig ist,
es geht nicht mehr um die Energie.
Ja, mhm. dass wir auch daran denken, dass wir ja eigentlich alles nur geliehen haben oder nur Verwalter sind von Gütern, die auch unseren Nachkommen, unseren Enkeln und Urenkeln zukommen sollten. Und wir tun so, als stünde uns das zu, da die Erde aufzugraben und alle Ressourcen zu verbrauchen, die über Jahrmillionen entstanden sind. Mhm. Ist ja ein Wahnsinn, was wir machen. Gell? Mhm. Wir haben dringend nötig, umzudenken, dass das alles nicht nachhaltig ist. Wenn wir das so weitermachen, haben wir keine großen Lebensaussichten.
Das heißt also auch, der Solarkocher hilft uns, neu denken zu lernen, unser Bewusstsein zu verändern.
Und das wird, und wer zwar, mit dem Solarkocher kocht, der denkt anders.
Und zwar ist das eine Erfahrung?
Ja.
Wie hat sich Ihr Denken verändert, also seit Sie damit angefangen haben zu kochen?
Erstens einmal, dass ich das heiße Wasser in der Thermoskanne gebe und sage, das kann ich jetzt nicht gleich wieder verbrauchen.
Ja.
Man wird sparsamer.
Ja.
Man wird mit den Nahrungsmitteln wird man auch irgendwie vorsichtiger. Denkt man, wo kriege ich das aus meiner Region her, was bei uns gewachsen ist und wie verwende ich das und wie bei uns im Garten wachsen die Zwetschgen und die verwende ich dann. Und ich freue mich dann, wenn ich als Hausfrau sagen kann, ich habe eigentlich nur den Zucker bezahlt und der ist eigentlich nicht so teuer.
Ja.
Weil Energie habe ich geschenkt bekommen von der Sonne und die Früchte habe ich aus meinem Garten oder aus der Umgebung. Und man wird, auch die Kinder, die Mama, du musst einen Kocher einstellen oder so, wie sie schon ganz klein waren, haben sie mich darauf aufmerksam gemacht, der Kocher steht verkehrt, du musst ihn ausrichten und so. Das wird im Kopf irgendwie, es geht nicht nur ums Kochen jetzt dann, es geht ja um vorsichtigen Umgang mit den Pflanzen und mit der Natur überhaupt. Aber wer wird einfach anders angeregt? Also wenn ich einfach bloß einen Gasherd aufdrehe oder Elektroherd und da koche und dann das Blitzen lasse und so,
Ihre Kinder sind ja von klein auf im Grunde mit dem Solarkocher aufgewachsen. Haben Sie da das Gefühl?
Solarbaby haben Sie genannt.
Ja. Haben Sie den Eindruck, dass die irgendeine andere Art von, weiß ich nicht,
Umweltbewusstsein
haben als Ihre Altersgenossen? Also als, oder?
Ja, das, die, ich glaube schon. Also wir haben bei unseren allen Kindern, entweder haben sie irgendeine Diplomarbeit darüber gemacht oder ein Praktikum. Unser Sohn war ein Jahr lang in Indien und hat dort Solarkocher, hat dort mitgearbeitet am Bau, an der Gründung von Solarwerkstätten und so, Solarkocherwerkstätten.
Ja.
Und macht jetzt eine Doktorarbeit auch. Über, ja, auch die Veronika. Ja. Mhm. Unsere eine Tochter, die ist eine ganz begeisterte Solarköchin, die hat es also wirklich mit, die nutzt es so gut es geht.
Ja.
Und naja, aber ich glaube wirklich, das ist etwas, was in der Schule Fuß fassen muss.
Ja.
Es sollte so sein, dass es das solare Kochen ein Teil des Schulunterrichts wird.
Ja.
Dann, weil das ist so wohltuend. Das haben wir gesehen an den Kursen, die wir gegeben haben. Es war immer eine wunderbare Stimmung.
Mhm. Und ich finde, es ist auch so, ich denke mal, wenn ich jetzt anfange in der Früh zum Kochen, dann denke ich mal, in Indien, die sind ja 8 Stunden vor uns, da haben die Frauen vielleicht schon vorher gekocht. Und es ist die gleiche Energie, die die verwenden, die ich jetzt auch verwende.
Mhm.
Und das verbindet einen irgendwie. Das finde ich so schön. Gell?
Was ich mir wünschte wäre, wir geben jedes Jahr an Silvester einige, ich glaube, 120 Millionen Euro aus, um ein bisschen Krach zu machen. Wenn wir so merken würden, wie einfach das wäre, dass wir da dauerhafte Investitionen machen, statt diesem Nonsens.
Mhm.
Dass man dem Bürgermeister sagt, es reicht, wenn er eine schöne Rakete mal da steigen lässt und wir anderen geben da in diese Stadtkasse für ein Projekt, wenn er es nur richtig definiert, eine Spende stattdessen.
Mhm.
Da käme ganz viel Geld zusammen. Da könnte man so ein Schulsolarkocherprojekt mal starten.
Mhm.
Da würde alles zusammenkommen.
Mhm.
Vernünftige Verwendung der Mittel und ein neues Überlegen, wie wir denn mit unserer Natur umgehen müssen. Weil wir schikanieren sie ja, unsere Atmosphäre, auch mit diesen Knallern.
Ja.
Das ist ja Schwefel und so, ich weiß, was da alles, was wir da in die Luft blasen. Und das Ganze nur, damit ein bisschen Krach ist. Und naja, das wünschte mir, dass wir da neue Wege finden, um etwas darzustellen.
Ja.
Ein Jahr, das beginnt mit einer Spende für ein Solarkocherprojekt. Das wäre wunderbar.
Mhm. Wir treffen uns ja jetzt hier so, also in meiner Wahrnehmung in der deutschen Solarkocherhauptstadt in Altötting. Ja, also hier laufen irgendwie alle Fäden zusammen, habe ich den Eindruck. Und hier wird ja schon seit vielen Jahren mit den Solarkochern gearbeitet, hier in der Berufsschule, wo wir jetzt sind.
Mhm.
Hat das irgendeine Ausstrahlung in die Stadt gehabt? Beobachten Sie da irgendwas oder in die Umgebung? Gibt es hier besonders viele Solarkocher irgendwie in den...
Leider nicht.
Auch nicht.
Nein, das ist das, was immer jeden Tag, wenn sie reinkommt vom Garten, ich kann es nicht begreifen, dass die anderen das nicht merken, wie viel. Aber noch unbegreiflicher ist es, dass es in Ländern wie Spanien, wo also die Leute 3 bis 4-mal so viel Sonnenenergie haben zur Verfügung, wo es also wirklich lohnend ist und dass es da nicht vorankommt. Ich habe ja den Vorschlag gemacht mit der 1 Million Solarkocher, damit diese Jugendlichen, die da keine Arbeit haben, dass man da was macht für die. Also es gibt ja noch viele Sachen, die dann darauf aufbauend gemacht werden können.
Ja.
Aber das ist so unbegreiflich.
Mhm.
Das ist wirklich, wir suchen noch immer nach der Ursache, warum das nicht gemerkt wird, was da für Chancen besteht.
Ja.
Aber vielleicht kann Ihre Arbeit dazu beitragen, dass wir diese Hürde überwinden.
Ja, vielleicht. Also mein Eindruck ist so, oder meine Erfahrung, und das habe ich bei Ihnen auch so ein bisschen rausgehört, wenn man selber begeistert ist, dann hat man die Chance, andere damit anzustecken. Also ich glaube, es geht weniger über verstandesmäßige Einsicht, dass das also alles Mögliche einspart und irgendwo sinnvoll ist, sondern vielmehr darüber, es ist auch so ein Lustobjekt. Es macht einfach Spaß, mit dem Solarkocher umzugehen.
Einig, ja. Das
also,
ist es ja.
Und das ist, glaube ich, das, was ich immer in den Vordergrund stellen würde inzwischen und weniger den Umweltschutz und was da sonst noch alles dranhängt.
Sie haben recht. Das würde ich auch sagen. Das muss endlich mal gemerkt werden, was es für Spaß macht.
Ja. Am Anfang wurde, glaube ich, schon der Fehler gemacht, wenn Leute irgendwie den Solarkocher, da haben es doch irgendwie mal eine Gruppe nach Äthiopien geschickt und die haben noch nie einen Solarkocher aufgebaut.
Ach ja, das war eine Katastrophe.
Und die haben es dann mitten auf dem Marktplatz oder Stadtplatz,
erstmalig.
Die wussten gar nicht, wie es mit dem ganzen Teil umgehen soll.
Ja.
Dann hat das natürlich nicht funktioniert.
Klar.
Und das ist ein Riesenfehler.
Ja.
Oder wenn Leute dann irgendwie sagen, ja, ich koche mit dem Solarkocher und im Grunde außer Wasser haben die noch nie was gekocht.
Mhm.
Das ist traurig. Ist
ja.
Das. Und derjenige, der Vorführungen macht, der muss wirklich begeistert sein und der muss auch Erfahrungen haben.
Ja.
Weil es mir kommt, ja, das glaube ich nicht, dass das geht. Das höre ich so oft und sage, ja, dann kommen Sie zu mir und schauen Sie zu.
Ja.
Aber da kommt ja. Dann niemand.
Klar.
Ja. Aber ja. Das ist wirklich ein richtiger Gedanke, dass wir abkommen müssen. Es soll keinesfalls ein Arme-Leute-Gerät sein, sondern die Leute wollen etwas Gutes, was gut funktioniert, was wirklich auch Freude macht bei der Bedienung und bei der Nutzung. Also dieser Ansatz, wir müssen da ganz armen Menschen helfen und das ist also das kann gar nicht billig genug sein, das
ja.
Ist völlig falsch.
Das glaube ich auch.
Was. Und deshalb wäre es so gut, deshalb sehe ich die Chance der Schulen, des Schulsystems, des pädagogischen Systems weltweit als so positiv, weil da kommt alles zusammen. Das ist eine vorhandene Struktur, da kann man auch begeisternde Lehrer finden, da kann man die dauerhafte Betreuung sicherstellen, das ist nämlich ganz wichtig, dass es nicht so ein Strohfeuer ist,
ja.
Sondern dass die Leute merken, ja, fantastisch, ich komme heute noch auf mehr, als ich geahnt habe, was man da alles damit machen kann.
Ja.
Es ist auch ein Instrument, mit dem man Geld verdienen kann.
Ja.
Also da kann man beispielsweise in Indien diese
Churros oder was die da, die Krapfen, die da backen.
Ja,
das kann man was, alles, das geht ideal.
Ja.
Und das Ganze einkochen, was man da machen kann.
Ja.
Das ist einmal passiert in Benicalo, da habe ich Krapfen gebacken, das ist ja Hefenteig.
Ja.
Und da ist es so warm gewesen und ich habe gedacht, endlich bin ich jetzt fertig. Aber bis ich geschaut habe, ist der Hefenteig wieder aufgegangen. Ich bin
überhaupt nicht mehr nachgekommen.
Ich habe Wolfgang gefragt, er hat gesagt, du, jetzt musst mir helfen, den Krapfen backen, weil ich allein schaffe das gar nicht. Das war irre. Das war lustig.
Ja, das ist also ein Thema, vielleicht ist da irgendetwas, was man so als Art Kipppunkt bezeichnen kann, dass es auf einmal die Zeit reif geworden ist.
Ja.
Wir haben ein Interview gegeben für eine spanische Zeitung und da sagen wir das gleich zu Beginn, dass wir also meinen, dass die Zeit reif ist für das Solarkochen.
Ja.
Weil es irgendwie alles zusammenkommt und könnte sein, dass wir jetzt in dieser Zeit sind, dass man auf einmal merkt, die haben ja eigentlich recht, die haben sich abgerackert 30 Jahre lang. Die ersten Kocher waren nicht besonders schön, das muss ich schon dazu sagen.
Also
das war noch nicht so, es war auch eigentlich gedacht, dass wir mehr eine Idee liefern und die anderen machen dann da weiter.
Mhm.
Das war nicht so, sondern wir sind immer dann, wenn wir nichts mehr gemacht haben, da ist das ziemlich eingeschlafen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt an einem Kipppunkt stehen, im positiven Sinn, dass es also nicht abwärts geht, sondern dass es auf einmal gemerkt wird, es gehört eigentlich dazu.
Ja. Ja, ist doch wunderbar.
Ja,
ich drücke uns allen die Daumen dafür.
Ja, ich glaube schon, dass wir da Grund haben zur Hoffnung.
Ja.
Ist ganz höchste Zeit.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, danke Ihnen. Danke.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke!